Einen wunderschönen guten Morgen darf ich euch noch wünschen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, da möchte ich euch einfach auch weitergeben, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Vor knapp 3 Wochen, da war die BFP-Bundeskonferenz, waren ungefähr 1700 Pastoren und Leiter zusammen. Und ich war online dabei und eine Session hat dieser Mesh Fomenko gehalten. Manche dürften ihn noch von der SpiritCon in Augsburg kennen. Und der hat gesprochen und der hat eigentlich das gesprochen, was mir so auf dem Herzen lag. Und er hat mich jetzt auch dazu inspiriert, so eine ganze Reihe zu machen, so eine Predigtreihe zu machen und so über unser christliches Leben so eine gesunde Balance hineinzubringen über all die Punkte, die so ein christliches Leben ausmachen sollten. Also es ist im Prinzip schon sehr Basis, ja, eigentlich das, wo man drauf aufbaut. Seine Frage und auch meine ist natürlich auch nicht nur einmal, sondern auch immer wieder, was machen, wenn im geistlichen Leben es nicht so läuft, wie es sollte? Sollten ja einige schon durchgemacht haben. Im Geistlichen passiert nicht das, was passieren sollte. Es kommt nicht das, was kommen sollte. Ja, was hat man dann falsch gemacht? Hat man eigentlich zu wenig in den Dienst investiert? Kann sein. Das will ich gar nicht abstreiten, dass das auch möglich ist. Oder waren es die Mitarbeiter? Eigentlich sind es meistens die Mitarbeiter, die einfach nicht so parieren, die einfach das nicht richtig umsetzen. Oder es sind überhaupt die ganzen Umstände schuld, die dazu geführt haben, dass das, was mir Gott so aufs Herz legt, einfach nicht so wirklich sichtbar wird. Ja, aber woran hakt es auch, wenn es im eigenen Leben, ja, oder wenn das eigene Leben eigentlich eine andere Sprache spricht, als die Bibel das so erwartet? Woran liegt's? Ist man dann einfach zu schwach? Oder sind es wieder die anderen, die ganze gottlose Gesellschaft um uns herum, die lässt es einfach nicht zu, dass wir heilig und rein leben, dass wir vor Gott leben? Das ist eigentlich in dieser Welt überhaupt nicht richtig möglich. Ich möchte mal mit so einem kleinen Gleichnis beginnen, das mir so eingefallen ist bei der Vorbereitung. Was ist zu tun, wenn man den Garten oder den Rasen bewässern möchte? Ja, zuerst mal muss man einen Wasserhahn haben, ja. Und an diesem Wasserhahn muss ein Wasserschlauch angesteckt werden. Und dann darf man nicht vergessen, den Wasserhahn möglichst ganz aufzudrehen. Wichtig. Und dann ist darauf zu achten, dass der Schlauch, dass da nicht kein Dreck drin ist, dass der Schlauch keinen Knick hat. Das haben wir furchtbar gerne als Kinder gemacht. Da einen Knick rein und wenn der andere dann reingeschaut hat, dann schnell wieder aufgemacht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch... Nee, ich habe es nicht gemacht. Das habe ich von anderen gehört. Oder vielleicht sogar ein Riss drin ist, ja, in diesem Schlauch. Also das sollte ja nicht sein. Und dann, wenn wir vorne so eine Pistole, so ein Sprühgerät angeschlossen haben, die sollte möglichst nicht undicht sein, sollte nicht verstopft sein. Und wenn das alles so der Fall ist, na, dann steht so eine Bewässerung vom Rasen oder vom Garten eigentlich nicht mehr viel im Wege. Ich finde, dass das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit unserem geistlichen Leben. Wenn wir als Christen dieser Welt dienen wollen, müssen wir erstmal wirklich an der Quelle angeschlossen sein. Geistlicher Dienst funktioniert nicht aus eigener Kraft. Wer das glaubt, der soll es bitte probieren. Du kommst nicht weit. Im Reich Gottes kommst du nicht weit mit deiner eigenen Kraft, mit deinem eigenen Verstand, mit deinen eigenen Gaben und Fähigkeiten und Möglichkeiten. Du stößt sehr schnell an eine Grenze. Ja, und unser Leben, der Schlauch, mal als Bild, als Gleichnis, er sollte das Wasser möglichst ohne Hindernisse durchlassen. Es sollte durchfließen, es sollte da eigentlich kein großer Widerstand sein. Was sind denn solche Hindernisse, solche Verstopfungen, Knicke, Risse in unserem Leben? Da sind erstmal die ganzen Werke des Fleisches zu nennen, ja, die uns nicht gottähnlicher machen, sondern die uns dieser Welt ähnlicher machen. Das alte sündige Wesen, das immer wieder aufblitzt, all solche Gebundenheiten, die uns nicht das tun lassen, was wir eigentlich tun sollten, aber auch all das falsche Denken, falsche Lehren, die uns auf Abwägen bringen und nicht zuletzt, und das habe ich jetzt in den letzten Jahren immer mehr gelernt, es sind sehr, sehr viele Verletzungen, die Menschen mittragen, und wenn es dann darauf ankommt, genau auf diesen Punkt kommt, dann ist auf einmal dicht. Da kommt vorne leider kein Wasser mehr raus, sondern alles andere. Ja, alles das verhindert, dass das Wasser durch uns fließen kann. Dass Gott durch uns in dieser Welt diese Welt verändern kann. Ich habe mir immer wieder gedacht, ja Gott, warum hast du es eigentlich so eingerichtet? Durch uns schwache Menschen hier diese Welt zu verändern, hättest du irgendwie jemand anders ausgesucht, ja? Hättest du Jesus gleich nochmal geschickt, nachdem er gen Himmel gefahren wäre, er hätte es vielleicht besser gemacht. Aber Jesus sagt, nein, es ist gut, dass ich zum Vater gehe und dass der Geist euch gegeben wird. Es ist gut so. Also Gott sagt, nee, es ist gut so. Ich will es mit euch machen. Ihr sollt meine Werkzeuge sein. Ihr sollt der Schlauch sein, durch den mein Geist, meine Kraft, mein Wesen fließen soll. Aber ich sage euch eins, oft liegt das Problem noch tiefer. Wenn kein Wasser oder wirklich nur sehr wenig Wasser fließt. Wir sollten nicht nur den Schlauch überprüfen, sondern auch mal schauen, ob uns einfach jemand den Hahn abgedreht hat, wenn vorne kein Wasser kommt. Oder der Schlauch überhaupt nicht richtig angeschlossen mehr ist. Kennt ihr das, wenn der so halbscharrig und das Wasser fließt eigentlich an allen Seiten raus, bloß hinten kommt nichts, wo es rauskommen sollte, kommt nichts mehr. Also der Wasserschlauch sollte richtig angesteckt sein, und wehe, er ist nicht richtig angesteckt oder eben einer hat den Hahn abgedreht. Eines sollte uns sehr klar sein. In der unsichtbaren Welt und ein Teil dieser unsichtbaren Welt hat ja nichts anderes im Kopf und im Sinn, als uns den Hahn abzudrehen. Wenn wir wirklich alleine hier wären und es keine geistliche Welt gäbe, ja okay, dann könnten wir uns auf Sichtbare konzentrieren, aber es ist ja eine unsichtbare Welt um uns, und die hat beschlossen, ein Teil dieser unsichtbaren Welt zumindest, hat beschlossen, uns den Hahn abzudrehen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf die Tricks des Teufels hereinfallen. Also mein erster Teil könnte man vielleicht so überschreiben: Ist dein Schlauch korrekt, richtig am Wasserhahn angeschlossen? Und hast du den Hahn in deinem Leben wirklich aufgedreht? Hast du ihn wirklich ganz aufgedreht? Oder wenn man es geistlich ausdrücken möchte, im geistlichen Kontext, verbringst du genug Zeit in der Gegenwart Gottes? Lernst du zu den Füßen Jesu? Lernst du ihn kennen? Und wie auch Klaus schon sagte, bist du voll Heiligen Geistes? Das sind die Dinge, die von Gott uns gegeben sind. Und wenn nicht, dann dreh den Hahn ganz auf. Ich habe mal so eine Skizze, und wenn ihr das nächste bitte anzeigen möchtest, Das sind so die Blöcke, über die ich sprechen will. Und wir sind jetzt bei dem Basisblock, bei dem unteren, die grundlegenden Dinge unseres geistlichen Lebens. Es muss sein, dass wir Jesus kennenlernen, dass wir voll Heiligen Geistes sind und dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Alles andere baut darauf auf. Und wer Dienst, Dienst, Dienst sagt, ja, und ich muss das für den Herrn tun und das von dem Herrn tun, und es funktioniert nicht so wirklich, der sollte auch mal an die Quelle kommen. Der sollte mal auch mal zum Wasserhahn kommen und wirklich mal schauen, ist da noch die richtige Verbindung da? Fließt eigentlich da noch genügend Wasser heraus? So, und die nächsten Dinge, die ich mit euch durchgehen möchte, was muss ich tun, um in die Gegenwart Gottes zu kommen? Und ich möchte einmal 7 Punkte euch mit auf den Weg geben. 4 davon heute. Wie gesagt, ich habe jetzt auch, es ist einfach so entstanden, ich habe jetzt auch mehrere Termine, wo ich hier reden kann. Also werde ich auch nächstes Mal noch darüber reden. Und viele dieser Punkte, muss ich gleich mal sagen, überschneiden sich. Und sie überschneiden sich nicht nur, sondern sie sind auch ineinander verwoben. Das wird man auch gleich merken. Also ich hab's zwar auseinandergepflückt, aber eigentlich ist es ein Strauß. Es gehört eigentlich alles zusammengebunden. Ja? Ich habe jetzt bloß die Blüten mal so auseinandergepflückt, um sie euch zu zeigen. Aber insgesamt, es gehört zusammen. Auch all diese 7 Punkte und sicherlich noch vielleicht noch ein paar mehr. Es gehört zusammen. Das erste, Gott ist das Wort. Also es geht darum, wie kommen wir an diese Quelle hin. Und es kann ja nichts Außergewöhnliches sein, dass ihr noch nie gehört hättet. Das wäre seltsam. Nach so vielen Jahren, dass ich euch das verheimlicht hätte, verschwiegen hätte, wie wir an diese Quelle, an diesen Hahn kommen. Im Anfang war das Wort, also Logos, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und dann in 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott war das Wort. Und ist immer noch das Wort übrigens. Und wo wir uns dem Wort nähern, wo wir auch das Wort lesen, wo wir über das Wort nachsinnen, wo wir ja das Wort in uns aufnehmen, da sind wir in Gottes Gegenwart. Das Wort Gottes ist mehr als Buchstabe. Das Wort Gottes ist mehr als Buchstabe. Gott selber sagt, Gott war das Wort. Überlegt euch mal diese Aussage, Gott war das Wort. Und wir, also ich sag's euch, legt die Bibel nicht einfach weg. Ihr legt den großen Schatz, den uns Gott gegeben hat, einfach auf die Seite. Das ist nicht gut. Gott spricht dann auch heute noch genauso durch sein Wort. Denn seine Worte sind ewig und darum gelten sie auch noch heute. Sicherlich brauchen wir, und das ist das Zweite, wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Und das Wort ward Fleisch, heißt es hier auch, darum habe ich den Vers extra mitgenommen. Also wer Jesus kennenlernen möchte, der wird nicht umhinkommen, sein Wort zu lesen und sein Wort zu studieren. Es ist einfach so grundlegend. Und wir merken, ja, uns fällt den ganzen Tag irgendwas ein, das vielleicht gerade nicht zu tun. Aber der Herr ruft uns. Der Herr ruft uns tatsächlich. Es ist ein Ruf Gottes zu seinem Wort. Zurück zu seinem Wort. Und wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Und wir sollten den Heiligen Geist tatsächlich bitten, da wo wir sein Wort aufschlagen, wo wir es lesen, dass wir das richtige Verständnis auch für dieses Wort Gottes haben. Wir müssen ja keine Stunde zuvor beten. Wir brauchen bloß sagen, Heiliger Geist, bitte komm. Hilf mir, das zu verstehen. Hilf mir jetzt, das Herz des Vaters zu verstehen. Was will Gott mir jetzt gerade sagen? Was willst du mir durch dein Wort offenbaren? Und der Heilige Geist, der wird eine Umdrehung machen am Wasserhahn. Und er wird das Wasser laufen lassen. Und dass wir den Heiligen Geist brauchen, das sagt Jesus uns auch selbst. In Johannes 14, 26 heißt es, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Nehmen wir diesen Lehrer, wir haben Privatlehrer. Wir haben einen echten Privatlehrer. Und den müssen wir nicht anrufen und Termine ausmachen. Stellt euch vor, dieser Privatlehrer wohnt in uns. Er wird euch alles lehren und wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das Wort Gottes, es ist so wichtig. Es ist alles durch das Wort geschaffen worden. Das Wort Gottes ist kraftvoll. Und drum, das Wort Gottes, wir brauchen es. Es ist eine Basis, die gesetzt ist. Und Gott sagt, wenn ihr mein Wort wegtut, wenn ihr mein Wort nicht achtet, ja, dann wird der Fluss des Geistes nicht so fließen, wie ihr euch das vielleicht wünscht. Dann komme ich zum zweiten Punkt, der mindestens genauso wichtig ist. Und das ist das Gebet. Wenn wir mal fragen, woher hatte Jesus, als er auf Erden war, ja, solche Kraft, solche Weisheit, solch einen Verstand. Und dann kommen wir sehr schnell drauf. Jesus hatte eine extrem intensive Gebetsbeziehung zu seinem Vater, zu seinem himmlischen Vater. Jesus schöpfte aus dieser verborgenen, aber extrem machtvollen Quelle. In Lukas 6, 12 heißt es, und es begab sich aber zu der Zeit, als Jesus auf einen Berg ging, um zu beten. Und er betete das Vater unser. Und dann ging er, als es Tag wurde, wieder vom Berg runter. Und er wählte seine 12 Jünger, die er auch Apostel nannte. Ja, ist doch so, oder? Wenn wir uns anschauen, so manchmal. Vielleicht ist es nicht immer das Vaterunser, ist zu lang. Nein, er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Das ist eine Aussage. Du hast den ganzen Tag Dienst, Jesus war ein Mensch wie wir. Du hast den kompletten Tag gedient. Du hast den Menschen den kompletten Tag gedient. Dann sagst du, jetzt ist es echt Zeit zum Schlafen gehen. Jetzt bin ich kaputt. Und ich denke, Jesus hat natürlich auch geschlafen, ja? Also man soll nicht auf der anderen Seite des Pferdes runterfallen. Aber er wusste, er muss jetzt die Leute aussuchen, die auf die ganze Last des Evangeliums, des weiteren Baus des Reich Gottes liegt. Der Auswahl der Jünger war entscheidend. Und was macht er? Er geht zum Vater. Und zwar tatsächlich nicht nur für ein Vaterunser. Ich habe nichts gegen das Vaterunser übrigens. Ja. Ich habe es wirklich für mich auch wieder ganz neu entdeckt und bete es auch öfters. Aber Beziehung ist noch was anderes. Beziehung ist tatsächlich was anderes. Eine intensive Beziehung zu Gott zu haben, ist was anderes. Da betest du die ganze Nacht. Tja, und nach dieser Gebetsnacht, da beruft Jesus seine 12 Jünger. Es steht ja im selben Ding. Also wenn da jetzt 10 Kapitel dazwischen wären, dann würde man sagen, ja, das hat aber damit nichts zu tun. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und er wählte 12 von ihnen, die Apostel nannte. Wir sehen Jesus seinen Dienst. Und sein Dienst war auch die Berufung seiner Nachfolger. Das war auch sein Dienst, seine Jünger, die er ausbilden sollte. Das war mit sein Dienst. Und sein Dienst fand im Gebet seine Quelle. Er hatte die Eingebung, was er tun sollte, hat er von seinem Vater empfangen. Und auch wir, wenn wir oft nicht wissen, was wir tun sollen, es gibt jemand, der weiß, was wir tun sollen, wem wir berufen sollen, wem wir die Hände auflegen sollen. Jemand weiß es. Und er wartet eigentlich, dass wir ihn mal fragen. Ja, wenn wir uns schon nicht mit Jesus vergleichen wollen, ich gebe zu, wenn ich so selbst auf mein eigenes Leben schaue, da sind schon noch Weilen dazwischen. Aber ich sag euch eins, wir sollten uns Jesus zumindest zum Vorbild nehmen. Sollte ein Bild vor uns sein, wo wir sagen, ja, wir wollen so werden, wie unser Meister war, wie unser Herr ist. Soll ein Vorbild für uns sein. Jesus soll tatsächlich ein Vorbild sein, wo es hingeht, wo es lang geht. Der nächste Punkt, unser Leib, ein Tempel. Der Heilige Geist, Klaus hat auch das heute sehr schön gesagt, er wohnt ja in uns. Und ich hoffe, dass er nicht nur Untermieter ist. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther 6,19. Ja, und er lebt ja beständig in uns. Er geht nicht mal kurz und macht Urlaub und geht woanders hin. Nein, er ist und bleibt uns. Und dadurch ist Gebet ja eine völlig einfache Sache geworden. Wie ich das gestern auch nochmal so durchgesprochen habe, da ist mir dieses Wort Tempel so wichtig geworden. Wir, unser Leib, ein Tempel. Die Menschen, sie bauen Tempel, damit sie dorthin gehen können, damit sie Gott näher sind, dass sie dort Rauchopfer bringen können, dass sie Gott anbeten können. Was machen die Menschen alles für Tempel? Und Gott sagt einfach, weißt was? Dein Leib ist ein Tempel. Du bist ein wandelnder Tempel. Das mal wirklich zu begreifen. Wir sind Tempel. Das bedeutet, überall, wo wir sind und überall, wo wir hingehen und zu jeder Zeit haben wir die Möglichkeit, Gott anzubeten. Haben wir die Möglichkeit, Gott unsere Anliegen zu bringen. Wir sind ein Tempel. Also mir ist das ganz neu so wirklich bewusst geworden, was das Wort Tempel eigentlich bedeutet. Die Juden damals, sie mussten von überall von ganz Israel, sie mussten nach Jerusalem kommen, zu dieser Stiftshütte und danach eben auch zu diesem Tempel, der gebaut wurde, mussten dort ihre Opfer bringen und konnten dann hinein und durften ein Gebet beten vor dem wahrhaftigen Gott und sie wussten, dass dieses Gebet erhört wird. Aber wie viel mehr wir, die wir den Heiligen Geist in uns haben, die wir gereinigt sind, dieser Tempel ist gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Wir sind ein Tempel. Wir sind ein Tempel, damit wir anbeten können, damit wir Gott die Ehre geben können. Wir sind Tempel. Unser Leib ist ein Tempel. Ja, und man fragt sich schon, was hält uns denn so ab, dass wir diese Audienz bei dem großen Gott verpassen? Dass wir in diesen Tempel, dass wir ihn wirklich gebrauchen als Tempel? Dass wir unseren Leib als Tempel gebrauchen? Denn Gott hat ihn zu einem solchen gemacht. Ja, und wenn wir mal nicht wissen, was wir eben beten sollen, Gott hat uns trotzdem eine Möglichkeit gegeben. Ich will das nicht außen vor lassen. Römer 8, 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Es ist schon toll. Gott sagt, okay, ja, mit ihren Gebeten, das ist so eine Sache. Da ist so viel Menschliches und so dabei, ist ja gut, wenn sie beten und sie sollen ja geistlicher werden und dann wird das ja auch alles besser. Er meint ja, warum so viele Gebete nicht erhört werden. Oder scheinbar nicht erhört werden. An Gott liegt's nicht. An Gott liegt's nicht. Und dann ist Gott auf die Idee gekommen. Ich meine, ich wäre auf so eine Idee gar nicht gekommen. Ich gebe ihnen einfach das Sprachengebet. Und der Geist betet einfach selber. Er hat unseren Verstand auch noch außer Kraft gesetzt. Der Geist betet einfach selber und er sagt, es sind genau die Worte, die Gott jetzt hören will. Es ist das, was ausgesprochen werden muss. Es ist die Bitte, die Gott erhören wird. Es ist genau das. Aber er sagt, betet. Betet. Und auch das rät uns auch Paulus, 1. Korinther 14. Wie soll es aber sein? Ich will beten mit dem Geist. Ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Sinn. Wir sind immer noch dabei, uns Gedanken zu machen, wie kriegen wir den Wasserhahn wieder ganz auf? Und wer sagt, dass Gebet nicht dazugehört, der hat es nicht begriffen, Entschuldigung. Gebet ist ein absolut zentraler Punkt in dem Ganzen. Denn wir verstehen ja Gebet jetzt auch nicht so, dass wir nur beten. Es ist immer auch das Hören dabei. Und er will Psalmen singen im Verstand und Psalmen singen im Geist. Und das bin ich eigentlich schon bei meinem nächsten Punkt, und zwar Lobpreis und Anbetung. Im Psalm 22, 4 heißt es, aber Gott, du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Wow, wie ich das so aufgeschrieben habe, da ist es mir wie ähnlich wie beim Tempel gegangen. Da dachte ich mir, wow, wenn ich Gott ehre, wenn wir hier Gott ehren und anbeten, ist sein Thron auf einmal über uns. Er thront über den Lobgesängen. Es gibt nichts Herrlicheres mehr. Gott baut seinen Thron dort auf, wo wir ihn anbeten. Ist klar, wir sind ja doch der Tempel. Er baut seinen Thron auf. Wir sind, ich weiß nicht, aber irgendwo auf dieser Welt, wir sind einfach so blind. Gott möchte uns die Augen öffnen, die geistlichen Augen auch öffnen. Natürlich, hier sehen wir nichts von all dem, was ich hier spreche. Wir sehen hier in einem Natürlichen nichts. Aber im Geist können wir sehen und Gott möchte uns zu geistlichen Menschen machen, dass die im Geist erkennen können, was Wahrheit ist. Und ich sage euch jetzt mal eins, das Sichtbare hier, das vergeht alles. Das wird bald alles nicht mehr sein. Aber das Geistliche, das schreibt Paulus, das ist ewig. Das Geistliche ist ewig. Das ist die eigentliche Realität, erahnen wir jetzt nur. Die eigentliche Realität, in der auch wir jetzt schon hineingesetzt sind. Denn es heißt, wir sind mitversetzt mit Jesus Christus an himmlische Orte. Im Natürlichen sehe ich das nicht. Im Natürlichen stehe ich heute hier und spreche mit euch. Von himmlischen Orten sehe ich hier nichts. Aber im Geist weiß ich, ich spreche aus himmlischen Orten zu euch. Ist doch schön, oder? Allein diese Vorstellung beflügelt einen ja schon. Und wir, wenn wir anbeten, wir sind unter dem Thron Gottes. Ja, wenn es jetzt meine Worte sind, dann könntet ihr die alle vergessen. Dann würde ich euch sagen, vergesst es alles. Aber drum zitiere ich ja auch immer wieder die Heilige Schrift, die Bibel, damit das ein Fundament hat. Damit das nicht nur gesagt ist, damit irgendwas Schönes gesagt wird, sondern weil es die Wahrheit ist. Es ist eine wunderbare Zusage. Er thront über den Lobgesängen Israels. In Johannes 4 heißt es 23, aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wisst ihr, wen Gott liebt? Die Anbeter. Stellt euch vor, euer Kind lobt euch. Eure Kinder singen Lobeshymnen auf euch. Kommt ja eben nicht wirklich vor, aber oder sehr selten, ja. Also manchmal kommt es vor, also manchmal, ja, manchmal tatsächlich, und man wundert sich. Aber wir als Kinder Gottes, wir haben einen Vater, der alles richtig macht, der uns aus tiefster Finsternis in die Herrlichkeit Gottes versetzt hat, der uns eine Ewigkeit versprochen hat bei ihm, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Wir haben so einen Vater, ja. Der weiß, was er tut, der uns geschaffen hat und der auch seinen Plan in Ewigkeit für uns schon hat. Einen wunderbaren, herrlichen Plan. So einen Vater haben wir. Wir haben Grund, ihn zu loben. Wir haben echt Grund, ihn zu loben. Und wisst ihr, das Vaters Herz springt genauso wie unseres. Und noch mehr. Und noch mehr. Unser Gott hat die Möglichkeit, uns seine Fülle zu schenken. Und die Fülle Gottes ist unbegreiflich. Ist unbegreiflich. Ist für uns gar nicht vorstellbar. Und wenn wir Gott loben und wirklich ihn anbeten von Herzen, ich sage euch, da wird nicht nur eine Umdrehung gemacht beim Wasserhahn. Da werden viele Umdrehungen gemacht. Weil es das Herz Gottes berührt. Weil wir direkt das Herz Gottes mit Anbetung, mit Lobpreis berühren wir das Herz Gottes. Es ist doch auch so. Manchmal erreicht es uns ja nur unseren Verstand und sagen, ja, es ist richtig. Aber manchmal berührt es unser Herz. Stimmt's? Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen übrigens, ja. Also Gottes Herz zu berühren, das ist etwas ganz Besonderes. Und er hat uns tatsächlich die Möglichkeit gegeben. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, das Herz Gottes zu berühren. Und Gott lässt sich nichts schenken. Gott gibt uns zurück 30, 60, 100-fach. Das ist unser Lohn. Ich komme eigentlich heute schon zu meinem letzten Punkt, und das ist Gemeinde. Zurzeit vielleicht ein bisschen schwieriges Thema, aber ich dachte mir, das darf hier nicht fehlen, wenn man es komplett nehmen will. 1. Kolosser 1,18 heißt es, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Wenn wir an Gemeinde denken, an was denken wir da? Wir denken an eine Versammlung von gläubigen Menschen, oder? Gemeinde, eine Versammlung von gläubigen Menschen. Und ich habe mir gedacht, wie ich das so geschrieben habe, an was denkt eigentlich Gott, wenn er an Gemeinde denkt? An was denkt Gott, wenn er an Gemeinde denkt? Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Gott, denke ich, denkt, wenn er Gemeinde denkt, an Jesus Christus. Und all die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Er ist das Haupt. Wenn du jemand begegnest, wo schaust du denn zuerst hin? Aufs Haupt. Das Haupt ist das Maßgebliche, das, was dich ausmacht. Deine Beine sind schön, ja, aber ich schaue doch dein Gesicht an, ich schaue dein Haupt an. Und wenn Gott Gemeinde anschaut, schaut er erstmal auf das Haupt. Und Gott sieht uns durch Jesus Christus. Darum verachten wir Gemeinde nicht. denn es ist der Leib Jesu Christi. Und Gemeinde ohne Haupt ist tot. Bestenfalls eine Organisation, vielleicht noch eine soziale Organisation, aber das war's dann auch schon. Wir sind komplett abhängig vom Haupt. Wir sind komplett abhängig, dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist. Aber wo er das ist, ist Gemeinde auch ein zentraler Ort. Da ist Gemeinde auch wichtig. Da kann ich nicht sagen, ja, die Gemeinde passt mir nicht. Alles schwierig. Es gibt sicherlich alles viele Dinge, weil wir immer auf die anderen noch alle schauen, ja? Aber schauen wir auf den Herrn. Gemeinde ist in erster Linie der Herr selbst. In zweiter Linie sind wir das zusammen. Natürlich gehört das dazu. Das stellt keiner in Frage. Aber ich will nur mal den, den wir hier im Zentrum haben, auch ins Zentrum setzen. Gemeinde ist um seinetwillen entstanden. Schon am Anfang war der Gedanke Gottes Mann und Frau. Und Paulus sagt uns, löst dieses Rätsel und sagt, nein, ich spreche nicht hier von Mann und Frau, ich spreche von Christus und der Gemeinde. Und das war von Anbeginn Gottes Gedanke. Sein Sohn, wo er schon wusste, dass dieser auch mal Mensch werden wird, sein Sohn, er braucht eine Braut. Und das soll die Gemeinde sein. Und das wird die Gemeinde sein. Das ist sie jetzt schon, aber es wird einen Hochzeitstag geben, und zwar in der neuen Welt. Da werden wir mit ihm feiern. Da wird diese Einheit sichtbar werden. Und ja, darum Gemeinde, sie ist nicht um unsertwillen, sondern Gemeinde ist um seinetwillen. Und das sollte uns auch mal etwas demütiger machen. Für all die anderen Dinge, die wir tun und auch vielleicht nicht so gut tun. Gemeinde ist um Gottes Willen und ist um Jesu Willen. Und darum heißt es auch, da gilt auch diese Ermahnung in Hebräer 10, 25, lasst uns nicht verlassen, unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wenn wir unsere Gemeinschaft eben so sehen, dass den eigentlichen, der um des Willen wir hier eigentlich alle sitzen, gar nicht sichtbar da ist, aber geistlich da ist, wenn wir das verstehen, dann denke ich, sind wir ein ganzes Schritt weiter. Denn dann kann ich nicht sagen, ja, ich schaue mal in den Dienstplan, heute spricht der Harald. Das ist immer so eine Sache, wenn der spricht. Erstens überzieht er immer ganz gern. Komme ich nicht richtig pünktlich zum Essen. Und zweitens, was er sagt, ist immer so eine harte Botschaft. Ich überlege es mir heute nochmal. Oder der Lobpreis, der kommt heute von YouTube. Ja, das kann ich mal zu Hause auch anhören. Wenn du deswegen hierher kommst, dann sage ich, da ist irgendwas nicht so ganz richtig. Wir kommen hier, weil Jesus hier ist. Wir sollten hier sein, weil wir glauben, dass Jesus Christus unsere Mitte ist. Dass Jesus Christus unser Herr ist. Deswegen sollten wir heute Morgen hier sein. Nicht, weil es eine super Predigt gibt. Nicht, weil es einen super Lobpreis gibt. Auch alles das ist wichtig. Ich will es ja gar nicht abstreiten, dass wir das auch haben sollen. Aber der eigentliche Grund ist unser Herr selber. Weil er für uns gestorben ist am Kreuz, weil er den Heiligen Geist gesandt hat, damit wir Tempel sind, damit wir Gott anbeten können. Das ist der Grund. Setzen wir auch Gemeinde mal wieder aufs Fundament. Bringen wir es zurück. mit all unserem Programm mögen ja alle gut sein. Also ich will auch da gar nichts sagen, aber manchmal muss man zurückkommen auf den Grund. Wenn es mal nicht so läuft, muss man schauen, wo sind eigentlich unsere Füße drauf? Wo stehen wir drauf? Sind wir noch am richtigen Platz? Oder sind wir irgendwie daneben? Sind wir noch angeschlossen? Oder hat der Feind es geschafft, irgendwie den Stecker zu ziehen? Und wir wundern uns, es kommt kein Saft mehr raus. Es kommt keine Kraft mehr raus. Gott ruft uns zurück. Gott ruft uns tatsächlich zurück. Und das war auch vom Mesch, vom Menko, die Botschaft. Gott ruft die deutschen Gemeinden zurück. Er hat dieses Wort, er sagt, es ist auch ungewöhnlich, er hat dieses Wort ganz kurz bevor er überhaupt predigen sollte. Er war ja eingeladen aus Amerika, ja, kurz bevor er dieses predigen sollte, hat er dieses Wort ganz neu bekommen. Er hat gesagt, er hat das noch nie gepredigt. Vieles, was er hier sagt, hat er gesagt, hat er noch nie gesagt. Er hat das für die deutschen Gemeinden, also es ist nicht nur für uns. Aber mich hat sofort angesprochen. Ich wusste, mein Herz hat gebrannt dafür, weil es auch schon in meinem Herzen stand. Ich wusste, wir müssen zurück. Wir müssen zurück zu den Wurzeln, zu unserer Quelle. Und wie ihr gesehen habt, es sind noch einige Blöcke frei gewesen. Es wird nicht nur dabei bleiben. Es wird nicht nur bei der Grundlage bleiben. Es gibt auch Jüngerschaft, es gibt Dienstbereitschaft, es gibt viele Dinge in unserem geistlichen Leben. Aber erstmal muss eines doch klar sein, was unser Grund ist, auf was wir eigentlich bauen. Und das muss Jesus Christus sein. Das muss Jesus Christus sein. Und ich sage euch eins, wenn wir aber wieder richtig angeschlossen sind, kennt ihr das? Manche Rohre werden einfach durch den Druck frei. Wenn wieder der richtige Druck drauf ist, dann wird vieles einfach, auf einmal geht's. Warum? Weil all dieser Dreck rausgeschwemmt werden, all diese Blockaden aufgehoben werden, all diese Knicke wieder gerade gezogen werden. Sicherlich vielleicht nicht alles, vielleicht muss man andere Sachen nochmal extra betrachten. Aber vieles wird einfach dadurch schon geändert, wenn wir den Hahn aufdrehen. Und wenn wir unser Leben auch ganz neu auf unseren Herrn Jesus Christus, auf den Heiligen Geist und auf die Liebe des Vaters ausrichten. Wir sind alle gefordert, jeder Einzelne, ich genauso wie du. Wir sind gefordert, unser Leben auch mal dahin zu prüfen, sind wir wirklich richtig angeschlossen. Und es ist ja so, dass Gott uns zur Seite steht und der Heilige Geist, unser Helfer, uns hilft. Wir brauchen uns jetzt auch nicht verdammen. Ja? Ich weiß, der Teufel, der macht immer, aus einer Sache macht er immer gleich etwas ganz anderes. Nein, wir sollen uns vorm Angesicht Gottes stellen und prüfen. Das ist was anderes als Verdammnis. Gott verdammt uns nicht. Gott will uns durch uns wirken in dieser Welt. Darum geht's letztlich. Ja, also wir haben hier einen Auftrag in dieser Welt. Das glaube ich. Davon bin ich überzeugt. Und diesen Auftrag sollen wir nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes bewerkstelligen. Gott hat uns den Auftrag gegeben und Gott hat uns auch die Fähigkeiten, die Möglichkeiten und die Kraft dazu gegeben. Und die ist heute noch genauso da, wie sie zu Pfingsten war. Es hat höchstens zugenommen, es darf nicht abgenommen haben. Es kann nicht sein. Und der letzte Tempel heißt es einmal, er wird herrlicher sein wie der erste. Was Gott am Ende der Tage macht, auch hier in unserer Gegend, in unserem Land, es wird herrlicher sein als alles, was davor war. Und tu es nochmal, heißt es jetzt in einem so neuen Lied. Und das ist mir auch so immer so wieder so im Herzen. Gott, tu es nochmal, was du schon mal getan hast. Was dein Wort bezeugt, was in deinem Herzen ist, dass du deinen Geist ausgießt über alles Fleisch und dass wir vorangehen dürfen und wir die wir jetzt hier gläubig sind, dass wir vorangehen und dass wir in unserem Leben klären, was ist uns eigentlich wichtig und worauf will ich mein Leben bauen. Und Gott möchte uns so reich segnen, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Davon bin ich überzeugt. Das ist der Grund, warum ich hier stehe. Gott will uns so, er will den Himmel aufreißen direkt. Er will ihn aufreißen, dass wir nicht mehr so viele Vorhänge vor Augen haben, seine Herrlichkeit gar nicht erkennen können. Sondern er will uns seine Herrlichkeit zeigen. Es werden Tote auferstehen. Es werden Krebskranke gesund werden. Es werden belastete Menschen frei werden. Depressionen werden keine Macht mehr haben. Gott wird den Menschen eine neue Vision geben für ihr Leben. Nicht mehr das, auf das sie schauen, auf die Dunkelheit und Finsternis, sondern Gott wird den Menschen eine ganz neue Vision geben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und das berührt mein Herz. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde einfach auch dahin kommen. Es mag ein Weg sein, aber lasst ihn uns doch gehen. Es rentiert sich. Es rentiert sich, den Auftrag Jesu in dieser Welt zu erfüllen. Gott möge euch ganz reich segnen. Amen.